Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, herzlich willkommen zu der Predigt auf der Silvesterfreizeit. Für alle diejenigen, die jetzt den Podcast hören, leider gab es ein paar Probleme mit der Aufnahme, sodass die ersten 10 Minuten ungefähr jetzt nicht original von der Silvesterfreizeit der Arche-Jugend sind, sondern im Nachhinein aufgenommen wurden und dann davor geschnitten werden. Also es kann sein, dass ihr irgendwann so einen kleinen Unterschied hört am Ton oder an dem Raum, an dem Hall vielleicht oder so. Dann lasst euch nicht irritieren. Das ist trotzdem der gleiche Inhalt. Ich bin auch der gleiche Nathanael. Es ist nur halt ein anderer Raum, in dem wir jetzt die Einleitung aufnehmen. Genau, aber ich kann euch schon mal sagen, irgendwann wird es eine Umfrage geben. Die haben wir live gemacht mit den Leuten der Freizeit und ich werde euch die nochmal zusammenfassen. Und danach geht es mit dem Originalton weiter. Auf der Freizeit habe ich gestartet mit: Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und fühlt euch ready für den letzten Tag des Jahres 2024. Vielleicht habt ihr schon eine lange Bucketlist mit Dingen, die ihr dieses Jahr noch schaffen wollt. Oder ihr habt es ja schon seit Oktober aufgegeben und denkt, ihr schafft das alles eh nicht mehr und ihr bereitet euch lieber mit viel Zeit auf eure Neujahrsvorsätze vor. Vielleicht möchtest du zum Beispiel geduldiger werden oder du weißt, Geduld ist für dich eh ein Fremdwort und du freust dich einfach auf den Abend heute mit viel Feuerwerk, für das du dann dein ganzes Geld ausgegeben hast. Oder vielleicht glaubst du auch, dass du eigentlich geduldiger bist, als du es tatsächlich bist. Und so ähnlich geht es mir auch oft. Ich bin ein Mensch, der sich oft für geduldiger hält, als er dann meistens ist. Und mir ist ein Beispiel aufgefallen in meinem Alltag. Und zwar, wenn ich einkaufen gehe, gehe ich oft zu Aldi. Und wenn ich bei Aldi an der Kasse stehe, dann gibt es so ein Phänomen, sobald mehrere Kassen aufgemacht haben. Also sobald es mehr als eine Kasse gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier vielleicht manche Menschen gibt, denen das bekannt vorkommt. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich stehe da mit meinem Einkaufswagen oder meinem Einkaufskorb, da sind mehrere Kassen offen und in meinem Kopf beginnt ein Spiel. Und zwar, welche Schlange wird wohl, also wo man sich anstellt, wird wohl die schnellste Schlange sein? Und in diesem Spiel, das ja nur in meinem Kopf stattfindet, schaue ich dann, welche Personen jeweils am Ende der Schlange stehen und merke mir die dann. Und dann überlege ich mir, wo es wohl am schnellsten gehen wird. Und dafür spielt die Anzahl der Leute eine entscheidende Rolle. Das Durchschnittsalter der Kunden, die da in der Schlange stehen, ist relevant. Sollte möglichst niedrig sein. Am besten sollten da erfahrene Kassiererinnen sitzen. Und es ist nicht der Auszubildende oder ein Praktikant, der bei jedem Obstartikel da erstmal die Nummer raussuchen muss. Und die einzelnen Kunden dürfen nicht zu viele Waren auf das Kassenband gelegt haben. Und über allem gilt die Faustregel: Eine Person über 80 zählt wie zwei Personen unter 40. Ein anderes Beispiel, bei dem ich mich nicht besonders durch Geduld auszeichne, das aber relativ ähnlich ist, sind Autoschlangen bei roten Ampeln. Also wenn ich so mit meinem Auto unterwegs bin und auf so eine Ampel zufahre, dann zähle ich immer schon vorher, wie viele Autos in den jeweiligen Spuren sind. Und dann wechsle ich in die Spur, bei der ich denke, dass wohl am schnellsten gehen wird. Busse und LKWs zum Vermeiden ist ja vermutlich selbstverständlich. Aber ich würde mich eher in eine Spur einreihen mit 3 Sportwagen als mit 2 Familienautos. Ihr merkt also, ich liebe es zügig. Ich liebe Dinge effizient zu erledigen, meine To-Do-Listen abzuhaken. Ich habe dann da immer meine Listen und schreibe auf, wie viel Zeit ich dafür einplane. Ich bin auch ein großer Fan von Multitasking, obwohl viele Leute davon ja abraten. Und wenn ihr das Buch gelesen habt von John McComber, das sozusagen Grundlage unserer Freizeit war und auf dem auch das Thema beruht, dann wisst ihr vermutlich, dass ich die am schlechtesten geeignete Person bin, um eine Predigt über Ruhe und Erholung zu halten. Und gleichzeitig möchte ich direkt in meiner Einleitung bekennen, dass was Gott mir für diese Predigt aufs Herz gelegt hat, das hat er mir zuallererst für mich selbst aufs Herz gelegt. Und ich möchte euch in die Dinge mit hineinnehmen, in denen Gott mich überführt hat. Und möglicherweise wird er auch euch dabei überführen. Besonders wenn ihr Menschen seid, die auch dazu neigen, sich über Leistung zu definieren oder schnell gestresst zu sein. John Ortberg hat mal gesagt, Stress ist der größte Feind des geistlichen Lebens. Vielleicht hältst du dich auch für weniger gestresst, als du es eigentlich bist. Oder es fallen dir sehr viele Menschen ein, die einfach wesentlich gestresster sind als du oder die du für gestresster hältst als dich selbst. Und damit wir zu Anfang der Predigt eine kleine Reflexion bekommen, ab wann man gestresst ist und wie gestresst wir tatsächlich sind, habe ich eine kleine Umfrage mitgebracht. Und diese Umfrage findet auf Mentimeter statt. Und die ist so eine Art Stresstest, wo wir einmal gucken können, wann ist man gestresst und wie ist man gestresst. Und um an dieser Umfrage teilzunehmen, müsst ihr einfach nur den QR-Code scannen und bei den 8 Kategorien auswählen, wie sehr euch etwas betrifft. 1 bedeutet, ihr habt damit überhaupt kein Problem. Und 5 bedeutet, das ist für euch ein sehr aktuelles Thema. Ihr müsst also nicht Weltmeister in zum Beispiel Reizbarkeit sein, um eine 5 anzukreuzen. Es reicht, wenn das für euch ein sehr aktuelles Thema ist. Ich gebe alle Kategorien nochmal nacheinander durch und erläutere auch jeweils, was sie bedeuten. Genau, sodass ihr da einfach mitfolgen könnt. Ein Symptom dafür, besonders gestresst zu sein, ist Reizbarkeit. Du merkst vielleicht, dich bringen schnell Kleinigkeiten aus der Fassung. Und in unserer Umfrage, die wir in der Jugend gemacht haben, kamen da ungefähr 2,8 raus, also etwas mehr als der durchschnittliche Mittelwert. Zweites Symptom, Überempfindlichkeit. Du bist besonders empfindlich gegenüber Kritik, Stress oder negativen Ereignissen und du merkst, du reagierst manchmal einfach stärker, als du es eigentlich möchtest. Überempfindlichkeit bekam eine 3, also 3 von 5. Drittes Symptom, Ruhelosigkeit. Dein Lebensmotto lautet, nächste Woche wird es entspannter. Diese Woche muss ich noch irgendwie schaffen, nächste Woche wird es besser. Ruhelosigkeit war noch etwas stärker und bekam eine 3,3. Viertens, Workaholismus. Du kannst selbst im Urlaub nicht richtig abschalten und du hast Schwierigkeiten, Pausen oder den Sabbat einzuhalten. 2,7. Emotionale Abstumpfung, fünftens. Emotionen wie Staunen, Ehrfurcht, Dankbarkeit, Empathie, Mitgefühl und andere treten in deinem Alltag seltener oder weniger intensiv auf. 2,7. Damit genauso viel wie Workaholismus. Sechstens. Ungeordnete Prioritäten. Dir fällt es schwer, deine Aufgaben sinnvoll zu priorisieren, was oft zu Chaos oder Stillstand führt. 3. Mangelnde Selbstfürsorge. Zum Beispiel an gestressten Tagen isst du viel zu viel oder viel zu wenig. Das kann sich so auszeichnen, kann aber auch anders sein. Vielleicht merkst du mangelnde Selbstfürsorge auch in anderen Bereichen. Mangelnde Selbstfürsorge hatte eine 2,8. Achtens, Eskapismus. Eskapismus bedeutet, du benutzt Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel Netflix oder Social Media oder vielleicht sogar auch Gemeindedienste, um dich von Stress oder Verpflichtungen abzulenken. Eskapismus hatte 3,4. Vernachlässigung geistlicher Disziplin. Wenn du viel zu tun hast, bleibt leider oft keine Zeit für Gott und die Gemeinde. 3,2. Und zehntes und letztes Symptom, Isolation. Du merkst, dass du dich von anderen Menschen zurückziehst und soziale Kontakte vermeidest, besonders in stressigen Phasen. 2,8. Also rückblickend waren besonders stark Eskapismus mit 3,4. Und Ruhelosigkeit mit 3,3. Allerdings müssen wir natürlich auch in Erinnerung halten, das waren jetzt fast über 90 Leute, die da abgestimmt haben. dass sich das natürlich dann in der Mitte sammelt, ist irgendwie ja logisch, weil das ja Regression im Endeffekt ist. Ne? Also sozusagen alles sammelt sich dann in der Mitte ein bisschen, weil die Extreme dann ausgeglichen werden. Ne? Wenige Leute strugglen wahrscheinlich mit allen zehn. Wenige Leute hatten gar nichts und dadurch hat sich das so ein bisschen in der Mitte gebündelt. Aber wir merken, in der Jugend gibt es auf jeden Fall diese, ja, diese Ausführungen von Stress. Manche Dinge vielleicht mehr, manche Dinge weniger. Und wir erinnern uns an dieses Zitat von John Ortberg. Stress ist einer der größten Feinde des geistlichen Lebens in unserer Zeit. Und die Symptome können dafür sehr unterschiedlich sein. Aber sie beeinträchtigen unser Leben sehr direkt. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass wir ein großes Problem haben. Aber Gott hat eine größere Lösung. Und Gottes Lösung für die Sünde war Vergebung oder ist Vergebung. Und seine Lösung für Stress ist der Sabbat. Und darum wird es in der Predigt heute gehen. Weshalb hat Gott den Sabbat eigentlich eingesetzt? Müssen wir den Sabbat auch halten, wenn wir nicht mehr zum alttestamentlichen Bund gehören? Soll der Sabbat lieber samstags oder sonntags gehalten werden? Ist das wirklich wichtig? Und was passiert, wenn wir den Sabbat nicht halten? Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Sabbat, Doppelpunkt, Erholung, Loslassen, Ausrichten. Und Erholung, Loslassen, Ausrichten sind auch die drei Punkte, in die ich die Predigt gegliedert habe. Und damit wir auch noch in 5 Jahren wisst, was sozusagen die drei Punkte der Predigt heute waren, könnt ihr euch einfach merken, wenn ihr die Anfangsbuchstaben von Sabbat, Erholung, Loslassen, Ausrichten lest, dann ergibt es das Thema der Freizeit Sela. Also. Danke. Das war auch mein Highlight der Predigt. Das war's. Ich will noch einmal zum Anfang beten und dann können wir starten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt uns dein Wort anschauen dürfen, auch mit diesem wichtigen Thema Sabbat, über das du so viel gesprochen hast, Herr. Es ist eines der 4 wichtigen Themen im Neuen Testament, um die es immer wieder geht. Und ja, wir leben oft in einer Zeit, wo das so vernachlässigt wird oder auch irgendwie vielleicht falsch verstanden wird als Gesetz oder als, ja, als Pflicht, Herr. Bitte hilf uns, unser Denken des Sabbats auf den Prüfstand zu stellen und offenbare dich uns auch gerade durch den Text, durch dein Wort, Herr, und ja, überführe uns auch da, wo wir vielleicht falsche Prioritäten setzen, wo wir Schwierigkeiten haben, uns Zeit mit dir zu nehmen. Und ja, wirke einfach durch dein Wort, durch deinen Geist, Herr, und schenke uns Gnade heute, uns unseren Blick auf dich ausrichten zu lassen. Amen. Amen. Ja, Punkt 1, erholen. Und wenn ich eine Predigt schreibe, dann schreibe ich immer einen ganzen Fließtext. Ne? Ihr kennt das, so sieht es ungefähr aus. Und ich mache dann viele Absätze. Und in jedem Absatz markiere ich mir dann vielleicht so 1 oder 2 Worte fett, wo ich dann weiß, darum geht es in dem Absatz. Ne? Also das sind dann sozusagen Kernworte. Und jetzt in diesem Absatz ist das Wort, das ich fett markiert habe, das Wort Kernworte. Das hilft mir dann vielleicht nicht alles so direkt abzulesen, sondern ungefähr zu wissen, worum geht es jetzt gleich. Und dann auch schnell wieder in mein Skript zu finden, wenn ich mal irgendwas freigemacht habe. Und ich glaube, in unserer westlichen Welt ist es üblich, dass wir den Leser schnell auf das Wichtigste in dem Text aufmerksam machen wollen. Zum Beispiel, indem wir das so fett markieren und unterstreichen und kursiv machen und so weiter oder rot. Oder indem wir einfach die Kernmessage direkt in die Überschrift schreiben. Dann ist auch allen klar, worum geht es in diesem Text. Oder indem wir einfach am Ende des Textes sowas lesen wie und die Moral von der Geschichte und so weiter, ärgere deine Schwester nicht oder so. Und zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, wurde das oft nicht so platt gemacht wie unsere Zeit heute. Zum Beispiel hat Jesus im Neuen Testament Gleichnisse verwendet, um besonders wichtige Botschaften den Menschen zu vermitteln und sie auch dazu anzuregen, über seine Worte nachzudenken. Und im Alten Testament wurde ein Stilmittel verwendet, das ihr vielleicht kennt, vielleicht auch nicht. Wir machen da einen ganz, ganz kurzen Exkurs. Und dieses Stilmittel heißt Chiasmus. Chiasmen wurden verwendet, um eine Botschaft besonders zu betonen. Der Leser musste also aufmerksam lesen und auch ein bisschen forschen, um solche Kernbotschaften zu entdecken. Und deshalb ist es auch oft schwierig, wenn wir das Alte Testament lesen, als wäre es so eine Gebrüder Grimm-Geschichte, wo wir einfach dann so drüber skippen und dann irgendwie halt nicht diese Floskel kommt und die Moral der Geschichte und wir uns dann fragen, ja, was ist denn jetzt die Botschaft? Die Autoren des Alten... Soll ich nochmal sagen? Die Autoren des Alten Testaments überlassen es dem Leser herauszufinden, worauf Gott den Fokus legen möchte. So, jetzt noch die Frage, was ist denn überhaupt so ein Chiasmus? Ein Chiasmus ist ein Stilmittel, bei dem einzelne Sätze oder Wörter oder Satzteile in einer bestimmten, in einer außergewöhnlichen Reihenfolge angeordnet werden und sich auch wiederholen. Und ich gehe darauf echt nur ganz, ganz kurz ein, weil entweder wisst ihr das alle noch aus dem Deutschunterricht oder ihr habt das schon wieder vergessen, dann denke ich, werdet ihr es hiernach auch wieder vergessen, seien wir ehrlich. Aber ganz kurz, es gibt zwei verschiedene Chiasmus-Anordnungen. Das eine ist sozusagen, dass der erste Teil auch der letzte Teil ist oder sich wiederholt oder ähnelt. Dann, dass der zweite Teil der vorletzte Teil ist, der dritte Teil der drittletzte. Und die Betonung liegt dann auf dem mittleren Teil, also dem Punkt D zum Beispiel. Das ist die erste Anordnung für einen Chiasmus. Und dann gibt es noch eine zweite. Und dabei gibt es sozusagen den ersten Teil, der sich an vierter Stelle wiederholt, den zweiten an fünfter, den dritten an sechster Stelle und den vierten Teil, also wieder D, auf dem die Betonung liegt, an achter Stelle. Und vor allem im ersten Mose findet man echt viele Chiasmen, wenn man das so durchliest und vielleicht auch jemandem hat, der einem das zeigt. Ich habe das auch nicht selber gefunden, sondern habe mir dann echt guten Podcast angehört, den ich euch empfehlen kann. Und wir finden in 1. Mose viele dieser Chiasmen, bei denen sich einzelne Teile in genau dieser Reihenfolge wiederholen. Und wenn man so einen Chiasmus findet, dann weiß man immer zwei Dinge. Erstens, das ist jetzt kein Zufall, dass das da steht, weil das eben so eine außergewöhnliche Reihenfolge ist, die auch mit viel Aufwand in den Text hineingearbeitet wurde. Und zweitens, der Schreiber legt hier eine Betonung auf den Textbaustein, der an der Stelle D steht. Und ihr könnt jetzt schon ein bisschen lesen, in 1. Mose Kapitel 1 finden wir so einen sehr spannenden Chiasmus. Und zwar sehen wir da, am Anfang hat Gott Licht und von der Finsternis getrennt, in Vers 4, dann hat er Luft und Wasser getrennt, Land vom Wasser getrennt in Vers 9 und dann hat Gott die Zeiten getrennt in Vers 14. Da steht dann das Wort Moed und das Wort Moed heißt sowas wie bestimmte Zeit oder wird später auch für Sabbat benutzt. Und wir sehen, wir haben erst so vier Teile, wo Gott irgendwas trennt und dann haben wir vier Teile, wo Gott irgendwas erschafft. Und diese vier Teile, wo Gott irgendwas erschafft, passen zu den vier Teilen, wo Gott irgendwas getrennt hat. Also wenn Gott Licht und Finsternis getrennt hat in Vers 4, dann erschafft Gott Sonne, Mond und Sterne in Vers 16. Und wenn er Luft und Wasser getrennt hat in Vers 7, dann erschafft Gott Vögel und Fische in Vers 21. Dann in C-Strich, ne, Gott erschafft die Tiere des Landes und den Menschen an einem Tag, passend zu Vers 9. Und dann D, das worauf ja immer die Betonung liegt, haben wir ja gelernt gerade. Gott erschafft den Sabbat und da steht dann das Wort Jom Moed, also Sabbat oder Tage der Festversammlung. Und wir sehen also, die Schöpfungsgeschichte ist nicht einfach nur ein Bericht darüber, wie Gott die Welt gemacht hat und so und dann kam das und dann kam das. Das ist sie auch. Aber die Schöpfungsgeschichte, also die ersten Verse der Bibel, die haben direkt einen Fokus. Und zwar einen Fokus auf den Sabbat. Und das Problem ist meistens nur, dass wenn wir irgendwie am 1. Januar 1. Mose lesen, weil wir unseren neuen Bibelleseplan diesmal wirklich durchziehen wollen, dass wir darüber halt hinweglesen, weil wir uns dessen vielleicht nicht bewusst sind oder weil wir uns nicht genug Zeit nehmen, da so tief einzusteigen. Gott hat, während er die Welt erschaffen hat, bereits einen Rhythmus festgelegt. 6 Tage Arbeit und 1 Tag Ruhe. Und Gott hat am 7. Tag nicht geruht, weil er irgendwie eine Pause brauchte oder erschöpft war, sondern weil er wusste, dass du Ruhe brauchst. In 2. Mose 20, Vers 8 bis 11 steht, wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr das aufschlagen, das aus den 10 Geboten. Vers 8 bis 11. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Es ist spannend, dass das das einzige Gebot ist, wo Gott so eine ausführliche Erläuterung gibt. Bei den anderen sagt er immer, mach das oder mach das nicht. Und hier erklärt er, denn Gott hat selbst am 7. Tag geruht. Und auf dieses Gebot gibt es heute unter den Christen 2 Perspektiven. Entweder halte den Sabbat mit allem, was du hast, unbedingt und an diesem Tag, das ist dann entweder der Samstag oder der Sonntag. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass du dann den entsprechenden Tag, auf den man sich geeinigt hat, hältst. Oder die andere Perspektive ist, dass der Sabbat jetzt nicht mehr so richtig relevant ist, weil, seien wir ehrlich, ja, Jesus hat den Sabbat ja auch nicht so richtig gehalten und ja, das Alte Testament gilt für uns eh nicht mehr. Und um jetzt zu verstehen, welche Perspektive sozusagen die richtige ist, müssen wir einen kleinen Exkurs machen und nachvollziehen, wie dieses Sabbatgebot in die Welt kam. Also welche Rolle es damals beim Volk Israel spielte und welche Rolle es auch heute für uns spielen sollte. In der Bibel gab es immer wieder verschiedene Bünde zwischen Gott und seinem Volk, zum Beispiel den Abraham-Bund, den Sinai-Bund, den er mit Mose geschlossen hat, den David-Bund und dann irgendwann den neuen Bund. Und diese verschiedenen Bünde hatten immer wieder dann besondere Zeichen. Also der Abraham-Bund hatte zum Beispiel die Beschneidung, der Sinai-Bund hatte den Sabbat, der David-Bund hatte den Thron Davids und der neue Bund hat das Abendmahl. Deswegen feiern wir das Abendmahl jeden Monat. Das Sabbatgebot gehörte zum Sinai-Bund. Und das ist auch der Grund, weshalb der Sabbat im Neuen Testament nicht mehr so gefeiert wird, wie er vielleicht im Alten Testament noch gefeiert wurde. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, dass der Sabbat ganz bewusst auf den 1. Tag der Woche, also auf den Sonntag, gelegt wurde. Und vielleicht habt ihr das Gefühl, Sonntag ist der 7. Tag der Woche. Eigentlich ist Sonntag der 1. Tag der Woche. Eigentlich wäre Samstag der 7. Tag. Wenn ihr mal so einen englischen Kalender gelesen habt, dann merkt ihr auch, da ist Sonntag auf einmal am Anfang, ne? Das Sabbatgebot wird im Neuen Testament verändert, weil es gerade nicht mehr das Zeichen des aktuellen Bundes ist. Wir leben dann ja unter einem neuen Bund. Aber es wird nicht aufgehoben. Das Prinzip wird beibehalten. Die Gemeinde versammelt sich und sie kommt auch zur Ruhe, aber nicht am alttestamentlichen Samstag, sondern am Auferstehungstag Jesu, also am Sonntag. Und in dieser Situation befinden wir uns heute als Christen auch. Wir halten nicht mehr den klassischen Samstag oder den klassischen Sabbat des Sinai-Bundes, aber wir behalten das Prinzip bei. Und das erklärt auch den Konflikt, den die Pharisäer mit Jesus hatten. Die Pharisäer wollten gerne, dass Jesus diesen klassischen Sabbat hält des Alten Testaments plus ihre extra Regeln, die sie drumherum gebaut hatten, um sozusagen den Sabbat zu schützen. Aber Jesus ging es um das Prinzip. In Markus 2, Vers 27 bis 28 erklärt Jesus, und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Und so ähnlich heißt es auch in Kolosser 2, Vers 16 bis 17. So lasst euch von niemand wegen Speise oder Trank beurteilen oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, wovon aber Christus das Wesen hat. Jesus war kein Gegner des Sabbats, auch wenn ihm das manchmal so ausgelegt wird, aber er war gegen ein falsches Verständnis des Sabbats. Der Sabbat bringt keine Errettung, allein der Glaube an Jesus und die ehrliche Buße über dein bisheriges Leben können die Errettung ermöglichen. Und gleichzeitig hat sich das Prinzip, weshalb wir einen Tag der Erholung brauchen, nicht geändert. Gott ruhte am letzten Tag der Schöpfung und er hat sich nicht ausgeruht, weil er erschöpft war. sondern weil er ein Prinzip festgelegt hat. Und Jesus hat dieses Prinzip nicht aufgehoben, sondern erklärt. Und er hat ein falsches Verständnis dieses Prinzips aufgedeckt. Deshalb ist der erste Punkt der Predigt, den Sabbat tatsächlich zu halten. Nicht, weil du es musst, sondern weil der Sabbat ein Prinzip verdeutlicht, das Gott für dich vorgesehen hat. Und wenn wir das Prinzip des klassischen Sabbats verstehen, dann verstehen wir auch, was er für uns heute in unserem Alltag bedeutet und was es bedeutet, den Sabbat zu halten. Und wie wir das konkret verstehen und leben können, dazu kommt es jetzt in Punkt 2 und auch in Punkt 3. Zweitens, loslassen. Genau. Ich glaube, die Gründe, weshalb es uns manchmal schwerfällt, den Sabbat zu halten, sind vor allem zwei. Angst und Ego. Vielleicht Angst, dass du nicht genug versorgt wirst, dass du vielleicht deine Prüfungen nicht verstehst, nicht genug Geld verdienst oder einfach nicht erfolgreich genug bist. Und ein Ego, das denkt, es wisse es besser als Gott. Und wenn diese zwei zusammenkommen, dann wirkt das Sabbatgebot wie ein Hindernis auf dem Weg zum Erfolg. In 2. Mose 31 heißt es aber, rede du zu den Kindern Israels und sprich, halte nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure zukünftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. In diesen Versen aus 2. Mose 31 steht mehr als ein klassischer Aufruf, den Sabbat zu halten. Gott gibt seinem Volk hier eine Begründung, weshalb sie den Sabbat halten sollen. Als Zeichen dafür, dass Gott es ist, der sein Volk heiligt. Und ich weiß, heiligen ist ja so ein bisschen ein schwieriges christliches Wort, wo es uns manchmal schwerfällt, darunter uns etwas konkret vorzustellen. Und man könnte das Wort heiligen auch mit absondern übersetzen. Gott wollte von seinem Volk damals, dass sie sich absondern von den anderen Völkern und von den Ritualen und den ganzen Götzendiensten, die sie da gemacht haben. Und so wie Gott sich sein Volk aus der Welt abgesondert hat, genauso soll sich das Volk Israel einen Tag aus der Woche absondern. Also ein Zeichen dafür, dass sie zu Gott gehörten. Und dieses Prinzip, das gilt für uns heute immer noch. Den Sabbat zu halten, erinnert uns an eine grundlegende Wahrheit. Dein Wert hängt nicht von deiner eigenen Leistung ab, sondern von Gottes Leistung. Denn Gottes Arbeit ist wichtiger als deine eigene. Und für mich bedeutet das manchmal, dass ich auf Dinge verzichte, bei denen ich das Gefühl habe, ich kann mir durch Leistung irgendetwas erarbeiten. Und zum Beispiel bin ich ein Mensch, dem schwerfällt, wenn die Küche unaufgeräumt ist. Und wir haben leider keine Spülmaschine, das heißt, wir müssen alles immer so von Hand abwaschen. Und für mich bedeutet das, ich mache das unter der Woche auch oft, ne? Aber für mich bedeutet das, am Sabbat zu versuchen, explizit darauf zu verzichten. Auch wenn das jetzt an sich nichts Negatives ist, weiß ich, es fällt mir schwer. Weil es ist ja irgendwie so ein Tick, dass ich das immer gerne alles schön clean haben will. Und ich versuche mich am Sabbat, dadurch, dass ich das nicht tue, daran zu erinnern, mein Wert ist nicht durch meine eigene Leistung verschafft worden, sondern durch Gottes Leistung. Und vielleicht definierst du dich darüber, dass deine Wohnung immer top aufgeräumt ist oder dass du jeden Tag Sport machst. Dann ist der Sabbat ein Aufruf an dich, explizit dich von diesem Leistungsdenken zu differenzieren. Dein Wert hängt nicht von deiner eigenen Leistung ab, sondern von Gottes Leistung. Denn Gottes Arbeit ist wichtiger als deine eigene. Oder in Gottes Worten aus 2. Mose 31, das, was wir gerade gelesen haben. Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure zukünftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Gott ist derjenige, der uns heiligt und deswegen sollen wir den Sabbat halten. Und vielleicht merkst du, dass Küche und die Spüle für dich kein Problem ist. Die ist eh immer unaufgeräumt und damit struggles du irgendwie gar nicht. Vielleicht sind es bei dir andere Dinge, wo du merkst, du tendierst dazu, darüber dir deinen Wert so zu erarbeiten oder dich darüber zu definieren. Vielleicht willst du immer gute Noten haben Oder du willst immer busy sein, um deinen Leuten immer zu sagen, ja, ich bin ja so busy und ich habe so viel zu tun und ich bin so wichtig. Oder vielleicht merkst du, du definierst dich auch über dein Aussehen und du stehst morgens Stunden vorm Spiegel oder nachmittags, also morgens beim Schminken und nachmittags im Gym und guckst, ob du noch hübsch genug bist. Vielleicht definierst du dich auch über die Anzahl der Menschen, mit denen du schreibst oder darüber, dass du jeden Freitag zu 3 verschiedenen Geburtstagen eingeladen bist und einfach jeder Mensch dieser Welt mit dir unbedingt befreundet sein will. Oder die Likes, die du unter deinen Bildern zählst oder darüber, dass du das wirklich allergeilste Auto fährst. Frag dich mal, nimm dir einen kurzen Moment und frag dich, was ist deine Wertquelle? Also der Ort, zu dem du gehst, wenn du dich schlecht oder wertlos fühlst. Und dann versuch mal am Sabbat ganz explizit darauf zu verzichten, diese Dinge zu tun. Und erinnere dich stattdessen daran, dass dein Wert allein aus dem kommt, was Jesus für dich getan hat. Vielleicht bedeutet das, dass du dich mal einen ganzen Sabbat, einen ganzen Sonntag lang nicht schminkst. Das ist vielleicht ein bisschen komisch für dich, vielleicht auch für die anderen Menschen. Aber wenn es dir hilft, dich daran zu erinnern, dass du trotzdem genauso viel wert bist vor Gott, dann ist das eine gute Möglichkeit, das praktisch umzusetzen. Vielleicht bedeutet das auch, dass du mal einen Tag nicht ins Gym gehst. Oder dass du mal WhatsApp und Insta einen ganzen Tag lang auf stumm stellst und dir explizit da diesen Raum nimmst, das nicht zu tun. Vielleicht auch, indem du dein tolles Auto mal stehen lässt und Bus fährst. Ich weiß, das ist auch komisch, wenn man ein Auto hat, wird man wahrscheinlich den ganzen Tag Auto fahren. Aber wenn du merkst, du definierst dich bei deinem Auto, dann lass es mal stehen und fahr Fahrrad oder fahr Bus. Am besten Bus, um dich daran zu erinnern, so, es geht auch ohne Auto. Erinnere dich daran, dass du vor Gott genauso viel wert bist. Egal, ob du diese Dinge hast oder nicht. Dein Wert hängt nicht von deiner eigenen Leistung ab, sondern von Gottes Leistung. Und dein Ego und deine Angst werden dir wahrscheinlich, vielleicht jetzt gerade, als ich es schon gesagt habe, aber spätestens, wenn ihr das praktisch umsetzen wollt, dein Ego und deine Angst werden dir wahrscheinlich andere Dinge sagen. Aber wenn du dir einen Tag in der Woche nimmst, um genau das Gegenteil von dem zu tun, was diese beiden dir sagen, dann wirst du dich nicht wertloser fühlen, sondern wertvoller. Gott als Wertquelle zu haben, bedeutet loslassen. Deshalb lass los, wenn du das Gefühl hast, dein Ego möchte darüber entscheiden, wie du dich definierst. Und lass los, wenn du merkst, dass Angst dein Ratgeber wird und dir vorschreiben will, auf was du verzichten kannst und auf was nicht. Gott ist immer die bessere Wertquelle. Und der Sabbat darf dich daran erinnern. Der Sabbat dient also, Punkt 1, zur Erholung und als Zeichen, dass deine eigene Leistung nicht über deinen Wert bestimmt. Punkt 2. Kommen wir zum Schluss. Drittens, ausrichten. Ich habe euch was mitgebracht. Es ist nämlich noch nie vorgekommen in meinem Leben, dass ich ein Geschenk bekommen habe, das ich nicht ausgepackt hätte. Ich habe mir mal ein Geschenk mitgebracht und ich vermute, die allermeisten von euch haben auch noch nie ein Geschenk bekommen, dass sie dann gesagt haben, ah ja, danke, und dann zu Hause liegen lassen haben und nicht ausgepackt haben. Und es gibt ja, glaube ich, verschiedene Fraktionen, ne? Die einen, die alles so aufreißen und dann diejenigen, die das Tesafilm alles so ordentlich da abholen und dann das Geschenkpapier zusammenlegen, weil man es ja irgendwann nochmal wieder benutzen kann, aber das eh nie machen. Egal zu welcher Kategorie Geschenk ihr gehört, ihr habt wahrscheinlich bisher alle eure Geschenke, die ihr bekommen habt, ausgepackt. Und der Sabbat ist wie ein Geschenk, das Gott uns gibt, das wir aber nicht auspacken. Aus irgendeinem Grund glauben wir irgendwie, wir hätten das vielleicht nicht nötig oder wir wissen besser, was wir brauchen und was gut für uns ist. Und das ist ungefähr so, als würde ich zu Matt gehen mit meinem Handy. Matt arbeitet ja im Apple Store, ne? Und ich gehe da hin und sage zu Matt, ey, mein Handy irgendwie, das ist so langsam geworden und hat immer so Ausfallerscheinungen und irgendwas funktioniert da nicht. Und dann sagt mir Matt, ja, wann hast du denn das letzte Mal dein Handy ausgeschaltet? Und Ich sage so, ja, keine Ahnung, vielleicht irgendwann vor Corona, 2012 oder so. Und Matt sagt, ja, probier das mal. Schalt dein Handy mal aus und wieder an und dann gucken wir mal, ob es vielleicht besser wird. Und ich sage dann zu ihm, nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube einfach nicht, dass das was bringt. Und weil ihr alle wisst, ne, Matt hat gute Kontakte, ruft dann Steve Jobs an und sagt, hey, ich gebe ihn dir mal weiter, der erklärt dir das dann nochmal. Und er erklärt mir, dass es gut wäre für mein Handy, wenn ich dem eine kleine Pause gebe. Und ich sage zu Steve Jobs, nah man, I don't really think you know what you're talking about, to be honest. Und das würdest du vielleicht nicht zu Steve Jobs sagen, aber du sagst das zu Gott. Du sagst zu Gott im Prinzip, dass er nicht weiß, was gut für dich ist, wenn du das Gefühl hast, heute ist kein guter Tag, um den Sabbat zu halten. Derjenige, der dich erschaffen hat, gibt dir eine Bedienungsanleitung für dich selbst und sagt, 6 Tage arbeiten und 1 Tag ruhen. Aber wir denken, wir brauchen das nicht oder wir wissen einfach besser, was gut für uns ist. Und mir ist es in meiner Vorbereitung echt krass bewusst geworden. Ich habe euch am Anfang gesagt, ich habe das in erster Linie für mich selber erkannt und ich hoffe, ihr könnt davon was mitnehmen. Jedes Mal, wenn ich am Sabbat gelernt habe oder irgendwelche anderen Dinge von meiner To-Do-Liste gemacht habe, dann war es eigentlich so, als würde ich zu Gott sagen, nein, Mann, ich glaube, du weißt nicht wirklich, dass ich den Sabbat nicht brauche. Die anderen vielleicht, brauchen das irgendwie eine Pause, ich aber nicht. Und wir können eine sehr, sehr wichtige Sache daran erkennen. Gott kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Wenn Gott sagt, dass du in deinem Leben Ruhe und Erholung brauchst, dann wird er das nicht zu deinem Schaden sagen, sondern weil er dich erschaffen hat und weil er dich liebt. Gott kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Und damit kommen wir auch zu dieser einen großen Frage des dritten Punktes und die auch mit dem Sabbat einhergeht. Vertraust du darauf, dass Gott das Beste für dich will? In Hebräer 4, Vers 9 bis 11 steht, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott auch von seinen eigenen. So wollen wir uns bemühen, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand dem gleichen Beispiel des Ungehorsams folgt. Und der Schreiber des Hebräerbriefs betont hier die Bedeutung des Sabbats. Und ich finde die Formulierung, die er hier gefunden hat, so treffend. Es steht ja nicht, so müsst ihr jetzt in jene Ruhe unbedingt eingehen und ihr werdet jetzt sterben, wenn ihr das alle nicht tut, sondern da steht, so wollen wir uns bemühen, in jene Ruhe einzugehen. Der Sabbat ist ein Geschenk Gottes, das uns helfen soll, uns in unserem Alltag auf ihn auszurichten. Und wenn du das Gefühl hast, du hast das Evangelium verstanden und du folgst Jesus auch nach, du hast dich vielleicht auch schon taufen lassen vor einigen Jahren, aber irgendwie fühlt sich dein Glaube seit einiger Zeit lau an, dann kann es gut daran liegen, dass du dieses Geschenk, von dem ich hier gerade gesprochen habe, einfach sehr, sehr lange nicht ausgepackt hast. Wenn ihr mal bei meinen Eltern im Flur steht, dann werdet ihr da ein Zitat lesen, das mich meine ganze Kindheit begleitet hat, weil es da immer schon hing. Und dieses Zitat ist von dem Theologen Augustinus. Und das ist ein Zitat, das diese ganze Freizeit gut einrahmt. Du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Gott schenkt uns den Sabbat, damit wir uns erholen von den 6 Tagen Arbeit, die wir vorher geleistet haben. Und er schenkt uns auch den Sabbat, damit wir uns daran erinnern, dass unser Wert und unsere Sicherheit nicht aus uns und unserer eigenen Leistung herauskommt. Und drittens schenkt Gott uns den Sabbat, damit wir uns auf ihn ausrichten. Das ist das Prinzip, mit dem Gott den Sabbat geschaffen hat und das ist das Prinzip, das für uns heute auch noch gilt. Der Sabbat sollte keinen Stress für dich bedeuten, aber eine Priorität sein. Und wenn du Zeit hast für Insta und Netflix und YouTube, dann kannst du nicht zu busy sein für Gemeinschaft mit Jesus und Gemeinschaft mit deinen Geschwistern. Der Sabbat richtet uns darauf aus, Wir sind abhängig, aber Gott ist genügend. Wir sind abhängig, aber Gott ist genügend. Und zum Schluss der Predigt, die Lobpreisbänke kann ich schon auf den Weg machen, zum Schluss der Predigt habe ich noch drei kurze praktische Schritte oder Tipps vielleicht, mit denen wir den Sabbat in unseren Alltag einbeziehen können. Und zwar haben wir erstens, wir haben verschiedene Schwierigkeitslevel daran, ne? Es gibt einfach und fortgeschritten und so weiter. Und die einfache Variante ist, überlege dir, was die Dinge sind, über die du deine Leistung oder deinen Wert oder deine Identität beziehst. Also was deine Wertquellen sozusagen sind. Also Lernen, Sport, Ordnung, Arbeit, Social Media oder was auch immer. Und verzichte einen Tag komplett darauf, bewusst und explizit diese Dinge zu tun. Erinnere dich ganz bewusst daran, dass dein Wert nicht von deiner Leistung abhängt, sondern von Gottes Leistung. Und dass du in dieser Gewissheit zur Ruhe kommen darfst. Das ist die einfache Variante, wie wir den Sabbat umsetzen können. Die fortgeschrittene Variante ist, tue das, was ich eben gesagt habe und lege zusätzlich eine digitale Pause ein. Überlege dir vorher, womit du dich stattdessen beschäftigen möchtest, damit du den gewonnenen Raum, also diese Stunden, die du vorher irgendwie auf YouTube oder Insta verbracht hast, gut nutzen kannst. Vielleicht bedeutet es für dich, einen Spaziergang zu machen oder mal eine etwas längere stille Zeit. Vielleicht auch, dass du dich verabredest oder irgendwas liest oder Lobpreis machst oder was kochst, was du schon lange kochen wolltest. Der Sabbat kann sehr individuell für euch sein. Und ich glaube, das Handy und alle anderen Bildschirme einmal wegzulegen für einen Tag, kann uns helfen, wieder dahin zurückzukommen. Und auf diese ganzen Ablenkungen, die es so drumherum gibt, zu verzichten. Und dann drittens, die Abenteuervariante. Setze die Punkte aus 1 und 2 um. Also verzichte auf dein Handy und alle anderen Bildschirme und überleg dir, worüber du deine Leistung definierst. Und dann plane deinen Sabbat schon in der Woche. Vielleicht bedeutet es für dich dann, dass du dir ein besonderes Thema nimmst, mit dem du dich beschäftigen möchtest, zum Beispiel Dankbarkeit oder dass du für Menschen beten möchtest, dass du ein Buch der Bibel studieren möchtest. Es gibt kein Buch der Bibel, das du nicht an einem Tag durchlesen könntest. Oder Identität in Christus. Und dann starte deinen Sabbat so, wie Jesus seinen Sabbat gestartet hat. Vielleicht am Abend vom Vortag mit einem Sabbatessen. Manche zünden dann auch so Kerzen an oder so. Und dann geh früh schlafen, sei ausnahmsweise mal ausgeschlafen im Gottesdienst und fit. Und bitte Gott, dass er sich an diesem Tag dir besonders offenbart. Und dann kannst du tun, was du willst. Vielleicht einen Gebetsspaziergang oder eine Predigt hören, ein Gebetsbuch führen. Und am Ende reflektiere, wie du deinen Sabbat erlebt hast. Und schließe ihn nach 24 Stunden mit einem Gebet ab. Und ihr könnt Anfang und Ende dann frei wählen. Ihr könnt es auch mit dem Sonnenuntergang machen. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr irgendwie zurückkommt zu einem Gesetz, sondern einfach, dass ihr den Sabbat bewusst erlebt. Und euch einen bewussten Zeitraum nehmt, um Gott zu begegnen an eurem Sabbat. Und das Wichtigste an diesen Punkten ist, das Motto, unter das ihr sozusagen euren Sabbat stellt, Barmherzigkeit statt Perfektion. Das ist das, was ich gerade meine. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie wieder ein Gesetz auszugraben und euch da zuzuwerfen. Wenn der Tag mal nicht so verläuft, wie du ihn dir vorgestellt hast, dann sei gnädig mit dir selbst. Der Sabbat ist ein Geschenk und kein Gesetz mehr. Und er wurde für dich geschaffen und Gott weiß, was gut für dich ist. Also lasst uns darauf vertrauen, und Ruhe bei ihm finden. Komm zur Quelle, komm zu Jesus. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!